Kompromisse machen ist ziemlich leicht, wenn das Thema klein und unwichtig ist. Einmal einen Kompromiss gemacht, okay, einmal so, das nächste Mal so. Wenn aber die Themen größer und wichtiger sind, ist es viel, viel schwerer, einen Kompromiss zu machen. Wenn es an unsere Existenz, an unser Sein geht, an Dinge, die uns ganz, ganz wichtig sind. Und was mir besonders Spaß macht als Pastor, ist der biblische Unterricht mit den jungen Menschen sehen, wie sie Gott, wie sie die Welt verstehen und Fragen oder ihre Fragen hören und darüber nachdenken. Und es gibt eine Stunde, da ist das Thema Kompromiss besonders herausgefordert. Das ist nämlich die Frage oder die Stunde, wo es um das Thema Christwerden geht. Und ich frage dann immer, was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Und wir reden darüber und um so ein bisschen das Gespräch in Gang zu bringen, beginne ich oft mit einem Lied von einem Musikkabarett Duo Camillo, das heißt Fromme Leute. Manche von euch werden das kennen, ich habe euch ein paar Sätze von diesem Lied mal mitgebracht, weil sie diese Frage stellen, wann ist eigentlich ein Christ ein Christ? Das Lied ist so, oder ich habe mal ein paar Ausschnitte mitgebracht, die singen, fromme Leute lesen täglich Bibel, fromme Leute machen niemals blau. Fromme Leute klauen keine Löffel, fromme Leute fluchen nicht im Stau. Fromme Leute gehen in die Kirche, fromme Leute kleiden sich adrett. Fromme Leute singen fromme Lieder, fromme Bräute gehen allein ins Bett. Fromme Leute nehmen keine Drogen, fromme Leute sind total verklemmt. Fromme Frauen kriegen viele Babys, fromme Männer gehen niemals fremd. Und in der Bridge, da singen sie, Christen haben's schwer, nehmen's nicht leicht, außen hart und innen ganz weich, wann ist ein Christ ein Christ? Das singen die natürlich mit so ein bisschen Selbstironie, mit diesen Vorurteilen, die es eben auch so gegen Christen geben mag. Aber wenn wir dann im biblischen Unterricht dieses Lied gehört haben, dann fangen wir wirklich an, drüber nachzudenken, an welchen Aussagen ist denn was dran? Und was macht denn jetzt ein Christ zum Christ? Was sind denn die Identitätsmarker, nenne ich mal, die ein Christ sein lassen? Gibt es die überhaupt? Ist es die Häufigkeit des Gottesdienstbesuches? Oder ist es der Umgang mit anderen Menschen? Ist es vielleicht auch die Taufe oder die Größe des Bibelwissens? Ist es ein bewusstes Ja zu gewissen Glaubensaussagen und Sätzen oder ein bestimmtes Verhalten? Oder ist es überhaupt die Zeit, die jemand in Gott, mit Gott verbringt, mit der Bibel oder eben in der Gemeinde? Und immer wieder, wenn wir sie diskutieren, da stellen wir fest, es ist gar nicht so einfach, Leute festzulegen und zu sagen, dieses oder jenes bedeutet, dass jemand Christ ist. Wir merken, es ist irgendwie mehr, es ist auch irgendwie was Innerliches, was sehr Persönliches. Wir merken, es ist schwer, von außen das festzumachen. Und wir fragen uns dann immer, naja, ist es einfach der Ernst, mit dem ich an den Glauben rangehe? Und auch dann fragen wir uns, ist das wirklich der Marker, den Ernst, den ich habe, um Glauben zu beurteilen, zu qualifizieren, ob jemand Christ ist oder nicht? Also, wann ist ein Christ ein Christ? Um nichts Geringeres als diese Frage geht es auch in dem Bibeltext, den wir heute anschauen. Und der hat dann auch mit einem Kompromiss zu tun, weil sich nicht alle darin sofort einig sind, was es denn jetzt bedeutet. Wir sind nochmal im Buch der Apostelgeschichte unterwegs. Ihr müsst euch vorstellen, es ist etwa 15 Jahre her, seit Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Mittlerweile sind einige Gemeinden entstanden. Die ersten Verfolgungszeiten liegen auch hinter den Christen. Und es gibt sogar die ein oder andere Gemeinde, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, die ursprünglich keine Juden waren. In Antiochia, das ist am ganz nordöstlichen Zipfel des Mittelmeers, da ist die erste Gemeinde aus Juden und Judenchristen entstanden. Und in dieser Gemeinde kommt es jetzt zu einem Streit, als Menschen aus der Region im Jerusalem, also aus Judäa, kommen. Die gehen, warum auch immer, 500 Kilometer nördlich, sind in Antiochia unterwegs und die haben eine genaue Idee, was es denn jetzt bedeutet, Christ zu sein, vor allem für diejenigen, die vorher keine Juden waren. Ich lese aus Apostelgeschichte 15, Abvers 1. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Dieser Vorwurf, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden, der ist ziemlich groß. Aber irgendwie kann man es ja auch nachvollziehen, die Logik. Ich meine, Jesus war Jude Und wenn einem jüdischen Messias ich nachfolgen will, dann muss ich mich ja fragen, was hat diesen jüdischen Messias geprägt? Sollte nicht jeder, der diesem jüdischen Messias nachfolgt, sich auch entsprechend dem Judentum beschneiden lassen? Das ist ja nicht so ganz einfach, diese Frage, weil für jüdische Kinder, die stellen sich die Frage nicht, die werden beschnitten, wisst ihr, am wievielten Tag? Am 8. Tag, genau. Aber wenn jetzt jemand erwachsen ist und sich beschneiden lassen will, ich weiß nicht, wer von euch Männern da jetzt Lust drauf hätte zu sagen, lasst uns alle mal zum Beschneiden gehen und dann folgen wir Jesus so richtig nach. War auch damals nicht so der absolute Hit. Jedenfalls geht es so weiter, Vers 2, mit dieser Aussage, damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde, also der Urgemeinde, diesen Streitfall vorzulegen. Also die Christen zögern nicht lang, sie packen den Stier bei den Hörnern, diesen Streit wollen wir klären. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen. Und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Weil diese Frage so grundsätzlich ist und natürlich nicht nur in Antiochia aufkommt, sondern letztlich in jeder Gemeinde, sagen Paulus, Barnabas und die Gemeinde in Antiochia, lasst uns das doch ein für alle Mal klären, lasst uns zu unserer Urgemeinde nach Jerusalem reisen und dort darüber sprechen. Aber ihr merkt, auch dort scheint es diesen Streit eben zu geben. Die einen sagen, scheint alles okay zu sein, und es gibt welche von der Partei der Pharisäer, die sagen, also beschnitten werden ganz klar, aber bitte auch noch die Tora einhalten. Und bevor wir jetzt über die Pharisäer schimpfen, sie werden uns ja oft so als Feinde Jesu dargestellt, sie diskutieren oft mit ihm, muss man sie erstmal würdigen. Die Pharisäer waren so nahe Jesus und seinen Jüngern wie keine andere Partei. Und ich glaube, sie sind uns auch heute nah. Die Pharisäer nehmen die Bibel ernst, die Pharisäer wollen Gott dienen, total hingegeben, und sie wollen so gut wie möglich ihren Glauben leben. Also Dinge, die wir heute auch wollen. Und deshalb stellen sie sich diese Frage, sollte die Tora, die uns jahrhundertelang Orientierung und Hoffnung gegeben hat, sollte die bei den Nichtjuden überhaupt keine Rolle mehr spielen? Sollte die plötzlich überflüssig und veraltet sein? Könnt ihr auch fragen hier, lasst uns das Alte Testament doch komplett vergessen, das wäre so auch diese Aussage vielleicht auf heute übertragen, spielt doch alles keine Rolle mehr, kommt doch nur auf Jesus an? Ich kann es schon verstehen, warum sie sich ärgern. Wie geht es weiter? Man versucht, einen Kompromiss zu finden. Wird diskutiert. Vers 6. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten: Liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht, damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch, und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus, also die von Antiochia kamen, nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. In gewisser Weise hat mich diese Situation an unsere Ältestenklausur letzte Woche erinnert. Da haben wir uns ja als Älteste zurückgezogen, um eine Woche mit eurem Input zu beten, zu beraten, zu überlegen, was Schritte sind, was dran ist. Wir haben die Stimmen aufgenommen, wir haben Meinungen ausgetauscht und am Ende Ziele und Vorgaben festgelegt. Und nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst werden wir hier essen und auch davon dann nochmal erzählen. In der Gemeinde in Jerusalem sind es auch die Ältesten, die jetzt diskutieren und streiten und überlegen, wie können wir dieses Problem lösen. Und schließlich ergreift Petrus das Wort und erinnert sie alle an seine Begegnung damals im Haus von Cornelius. Da habe ich schon vor ein paar Wochen drüber mal gepredigt. Das liegt so etwa 10 Jahre zurück für die Menschen damals, dass das passiert ist. Da hatte Jesus diese Vision mit den Tieren, die vom Himmel kamen, und er ist zum Cornelius ins Haus. Und dort sind Menschen, die keine Juden waren, zum Glauben an Jesus gekommen. Und er sagt, wir wissen doch, Gott möchte die Nichtjuden ganz genauso als Teil der Gemeinde haben. Die können ganz genauso Christen werden, wie wir Juden auch. Und er argumentiert mit 4 Argumenten gegen die Beschneidung und gegen die Einhaltung der Tora für Nichtjuden, indem er sagt, auch die Nichtjuden haben den Heiligen Geist empfangen. Das erlebt er ja im Haus von Cornelius. Er sagt, Gott unterscheidet überhaupt nicht zwischen Juden und Nichtjuden. Und er sagt, das Gesetz ist doch eine unangemessene Belastung, ist doch ein Joch, eine Last. Das ist so ein typisches Bild, dieses Joch von Tieren auf dem Acker, kennt ihr das, um Mühsal oder fremde Unterdrückung aufzusagen. Und was Petrus hier sinngemäß sagt, ist, wir als Juden, wir haben es doch nicht geschafft, das Gesetz einzuhalten. Und jetzt wollen wir von den Nichtjuden verlangen, dass die das einhalten, um das Heil zu kriegen. So funktioniert es doch nicht. Und dann schließt er daraus, Juden und Nichtjuden werden doch einzig und allein durch die Gnade gerettet. Wann ist ein Christ ein Christ? Petrus folgert hier, das liegt allein an Gottes Gnade. Es liegt allein, letztlich und allein an Gottes Gnade. Von Gott gerettet und angenommen sein ist nicht etwas, was ich mir durch mein Verhalten verdienen könnte oder durch mein Denken. Das ist die Erfahrung, die Petrus auch hat, wenn er von diesem Joch spricht. Er sagt, wir alle haben versucht, gerecht und gut vor Gott zu leben und wir haben es nicht geschafft. Und endlich ist jemand gekommen, der das geschafft hat, nämlich Jesus. Und er hat uns vorgelebt, wie wir mit Gott leben können. Und jetzt lasst euch doch nicht wieder unter dieses Joch versklaven. Es ist allein Gottes Gnade, die rettet. Und jetzt kann man sich denken, naja, wenn ich dieser Gnade vertraue, dann gehöre ich dazu. Ist vielleicht dann doch mein Vertrauen, geht dieser Gnade voraus? Und ich glaube, auch das macht Petrus hier deutlich, ist es eben nicht. Er sagt, es ist einzig und allein die Gnade. Wenn wir zu Gott umkehren, wenn wir Dinge in unserem Leben verändern, wenn wir anfangen, als Christen Schritte mit Jesus zu leben, Dinge anders machen, als wir sie vielleicht ohne Gott gemacht haben, dann ist es immer was, was auf Gottes Initiative zurückgeht. Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Und dann können wir erst durch unser Verhalten, durch unser Leben Schritte gehen auf Gott zu. Aber er geht immer den ersten Schritt zu. Mich fasziniert das und vor allem auch die Art und Weise, wie es der Gemeinde jetzt gelingt, mit dieser Meinung oder diesem Konflikt umzugehen. Weil es gab ja durchaus diese verschiedenen Stimmen. Es kommt diese neue Frage auf, was ist jetzt eigentlich mit den Nichtjuden? Man hat keine Antwort. Es stellt sich keiner vorne hin, der laut brüllt, also es wird jetzt so gemacht, wie es ich sage und basta, so wird es nicht gemacht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute sagen könnten, hier steht geschrieben, so will es der Herr. Es ist wirklich eine neue Herausforderung. Und was macht die Gemeinde? Sie hört sich gegenseitig zu, sie tauscht Argumente aus, sie schaut in die Heiligen Schriften und sie überlegt, was zu tun ist, damit Menschen die Schönheit des Glaubens entdecken und Jesus kennenlernen. Und ich glaube, dass das immer die Frage auch sein muss, wenn es darum geht, über welche Fragen und Themen diskutieren und streiten wir. Am Ende geht es doch darum, Menschen sollen Jesus, Menschen sollen den Glauben, Menschen sollen ja Gott kennenlernen, auch bei uns. Und dann müssen wir uns fragen, okay, welche Fragen tragen dazu bei, dass das passiert? Räumen Steine aus dem Weg, lassen den Glauben leuchten und machen Jesus groß? Und was sind vielleicht Fragen, wo wir uns nur um uns selber drehen oder die eben nicht dazu beitragen, dass Ruhe einkehrt? Also das müssen wir uns ganz selbstkritisch immer wieder überlegen. Lohnt es sich zu streiten über Fragen, die nicht so zentral sind? Die Frage, was ist ein Christ, wann ist ein Christ ein Christ, die ist ganz zentral, deshalb streitet die Gemeinde auch drüber. Und das Schöne ist, dass sie es schaffen, tatsächlich zu einer Lösung zu kommen. Petrus deutet die hier schon an, kurz nach ihm ergreift dann noch Jakobus, der Halbbruder Jesu, das Wort, der war auch ein ganz wichtiger Leiter in der Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt einen richtig schönen Satz und er folgert für das, was er alles gehört hat, Folgendes, Apostelgeschichte 15, Vers 19, da sagt Jakobus, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Und ich glaube, das ist eine gute Richtschnur auch darüber, wenn es darum geht, wenn wir Menschen von Jesus erzählen. Machen wir es ihnen vielleicht unnötig schwer oder auch nicht? Es kommen ja immer wieder Fragen in unserer Welt auf, die sich immer schneller dreht. Und immer wieder müssen wir uns überlegen, wie können wir reagieren? Aber ich wünsche mir, dass wir uns an diesem Wort von Jakobus orientieren und es Menschen nicht unnötig schwer machen, wie er uns vorschlägt. Ich habe das einmal erlebt. Ich war während meinem Studium in einem Jugendkreis, der war relativ groß. Der hatte freitagabends 100 Leute, also so viel wie hier im Gottesdienst sind da. Also war eine große Gemeinde, viele Leute. Und es war auch schön, dass immer wieder Menschen dort einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Es gab dort eine junge Frau, ich nenne sie jetzt mal Sarah, die Jesus entdeckt hat, die erste Glaubensschritte gemacht hat und total begeistert war, mit ihm zu leben. Und diese Sarah, die war in der Kleingruppe meiner Frau, deshalb habe ich da ein bisschen mehr immer mitgekriegt von der Sarah und habe mich gefreut, wie sie mit Jesus Schritte geht und wie ihr Glaube wächst und wie sie zuversichtlicher ist und sich auch freut am Glauben. Und eines Tages hat sich die Situation aber bei ihr verändert. Ihre Kleingruppenleiterin, die kam auf sie zu und sie hat gesagt, du bist ja jetzt Christ und du lebst ja so, wie es Gott gefällt und deshalb sortiere jetzt auch mal dein Leben nach dem, wie es Gott möchte. Und sie hat dann was Hartes von ihr verlangt und zwar gesagt, ich glaube, dein Freund, der hält dich von Gott ab, du musst dich jetzt von deinem Freund trennen. Das war für Sarah nicht so einfach, weil sie einfach, ja, es war so ein Dilemma, soll ich jetzt irgendwie mit Jesus unterwegs sein oder mit meinem Freund? Und am Ende hat es dazu geführt, dass einfach diese Glaubenspflanze, die in ihr gewachsen ist, von den Erwartungen ihrer Kleingruppenleiterin, die es natürlich nur gut irgendwie gemeint hat, aber niedergetrampelt wurde. Und leider hat Sarah dann gesagt, ich schaffe es nicht, Christ zu sein. Da kommen so hohe Anforderungen an mich zu von außen, ich schaffe es nicht. Das ist mir eingefallen, als ich diese Aussage von Jakobus nochmal gelesen habe, der sagt, überlegt mal, welche Erwartungen legen wir aneinander an? Wo ist es gut und wo machen wir es uns vielleicht auch unnötig schwer? Natürlich dürfen wir Vorstellungen davon haben, was es bedeutet, Christ zu sein. Und bestimmt sind sie gut und richtig und bestimmt ändern sich ja auch Dinge im Leben, wenn Menschen mit Jesus unterwegs sind, keine Frage. Aber wie gehen wir mit Erwartungen an andere um? Und dürfen wir die Erwartungen den anderen aufdrücken? Oder ist es nicht vielmehr das, was Gott durch seinen Geist in uns macht und wo in uns was entsteht, was wachsen kann, aber nicht, indem es außen irgendwie erwartet oder aufgedrückt wird? Wir dürfen es Menschen, die zu Gott umkehren wollen, nicht unnötig schwer machen. So sagt es Jakobus. Wie endet die Situation in Jerusalem? Der Petrus hat gesprochen, der Jakobus hat gesprochen. Es wird immer mehr deutlich, ja, wir dürfen die Nichtjuden nicht zur Beschneidung drängen. Was macht dann die Gemeinde? Sie formuliert einen Brief und sagt, wir haben herausgefunden, es ist nicht gut, Nichtjuden müssen sich nicht beschneiden zu lassen. Sie müssen auch nicht nach der Tora leben, so wie wir Juden. Und dann werden noch so ein paar kurze Regeln, drei genannt, die das Zusammenleben von den Juden und den Nichtjuden in den Gemeinden vereinfachen sollen. Interessanterweise, wer im Neuen Testament weiterliest, stellt fest, dass gerade diese Speiseregeln, die da genannt werden, später von Paulus auch nur ein paar Jahre später völlig über den Haufen geworfen werden. Aber man einigt sich, man geht mit was raus. Man kann sich denken, Paulus wollte wahrscheinlich damals schon mehr Freiheit. Und Jakobus wollte vielleicht hier oder da auch noch eine Regel mehr, auch für die Nichtjuden. Aber man hat sich geeinigt, man hat einen Kompromiss gefunden, gesagt, dieser Brief, da steht das drin und so wollen wir miteinander leben. Die Gemeinde Antiochia, die bekommt diesen Brief zugeschickt, er wird dort vorgelesen und es heißt, alle freuen sich dort über diesen ermutigenden Inhalt. Es ist also geglückt, dass die Gemeinde für sich da eine Antwort gefunden hat. Was würden wir heute antworten auf diese Frage? Wann ist ein Christ ein Christ? Wenn du so in dich gehst, überleg mal, welche Identitätsmarker, welche Punkte wären dir wichtig? Ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung davon, was es heißt, Christ zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Und beim einen wird das ein bisschen mehr und ein bisschen genauer und beim anderen ein bisschen weiter und ein bisschen weniger genau sein. Selbstverständlich prägt auch unser Glauben unser Verhalten, ist ja klar. Aber unser Verhalten allein, ich finde, das zeigt dieser Text wieder, ist eben nicht entscheidend darüber, ob jemand Christ ist. Christsein darf nicht an Zusätze geknüpft werden. Was Petrus und die Gemeinde in Jerusalem feststellt und was ich auch für mich heute mitnehmen will, ist, dass Glaube immer ein Geschenk von Gott ist. Mich macht das zutiefst dankbar, dass mein Glaube jetzt eben nicht ein Ergebnis von meinem Tun oder meinem Lassen ist, sondern dass Gott mich hält und dass Gott mich beschenkt und das allein aus seiner Gnade. Lasst uns alles dafür tun, dass es Menschen, mit denen wir zu tun haben, nicht unnötig mehr gemacht wird, diesen wunderbaren Gott bei uns zu erkennen, in unserer Gemeinde zu erkennen, da wo wir sind. Amen.